Schönen guten Morgen auch meinerseits. Ich freue mich, euch etwas weiterzugeben zum Hosea. Wer ist Hosea? Wer ist Habakuk, Zephania, Haggai? Die meisten von uns kennen die sogenannten großen Propheten wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. Und nach dem Daniel folgen die sogenannten 12 kleinen Propheten, nicht weil ihre Botschaft klein oder gering wäre, im Gegenteil, aber weil sie relativ kurz sind, zum Teil nur ein Kapitel, zwei Kapitel. Und wir haben letzten Sonntag, der Christian, angefangen, über Hosea zu predigen und ich mache jetzt weiter. Die schwere Kunst von Kapitel 4 bis Kapitel 10, das ist relativ viel. Einfach ein paar Auszüge, ein paar Gedanken, die mir aufgefallen sind. Und ich hoffe sehr, eng die kleinen Propheten lieb zu machen. Lest die kleinen Propheten. Sie sind unheimlich spannend und sie sprechen direkt, wie wir sehen werden, in unsere Zeit hinein. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie Gott die Sachen einfach zusammenfügt. Der Angelo hat nichts gewusst von ihm, was ich so. Wir haben nichts ausgemacht, aber es passt perfekt zusammen. Ob es jetzt das Bild ist am Anfang oder auch das Video, das passt perfekt zu dem zusammen. Der Name Hosea bedeutet Errettung, Befreiung. Gott ist Rettung. Gott hilft, dessen Rettung der Herr ist. Verwandte Namen sind Josua und Jesus. Und dieser Name ist Programm. Gott, der absolut gerecht, unbestechlich und heilig ist, muss den Ungehorsam seines Volkes, der Menschheit, richten. Muss er tun. Gerechtigkeit schaffen. Aber mitten im Gericht spricht Gott von Gnade, von Vergebung, von seinem Erbarmen. Weil seine Liebe zu uns so unendlich groß ist, will er lieber verzeihen, heilen und retten, als zu verdammen. Und dazu fordern eigentlich alle Propheten, darum fordern fast alle Propheten immer wieder zur Buße und Umkehr auf. Zum Beispiel in Ezekiel 18, 30 bis 32. Kehrt doch um! Wendet euch ab von allen euren Vergehen. Sie sollen für euch nicht länger der Anlass sein, in Sünde zu fallen. Werft alle Vergehen von euch, die ihr verübt habt. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israels? Ja, das passt gut zu den Videos. Warum wollt ihr sterben? Ich habe doch keinen Gefallen am Tode, dessen, der sterben muss, spricht der Herr. So kehrt doch um, damit ihr am Leben bleibt. Wir spüren förmlich die Sehnsucht Gottes in diesen Versen, seine Liebe. Er fordert uns auf zur Umkehr, zur Buße. Und Gott braucht diesen Krieg, Gott braucht Corona. Gott braucht diese Sachen, um Menschen zur Umkehr zu bewegen. Das ist die große Sehnsucht von allen Propheten. Gnade mitten im Gericht. Ja. Noch ein Gedanke zum Umfeld des Propheten. Hosea lebte und wirkte einige Jahre vor der babylonischen Gefangenschaft. Während den Königen Usia, Jotham, Ahas, Hiskia und Jerobeams. Also je näher die babylonische Gefangenschaft rückt, umso mehr nehmen Chaos in Israel, in Juda, Götzendienst, Unmoral überhand. Und es ist unglaublich, dass innerhalb in dieser Zeit von 15 Jahren wurden in Israel 4 Könige ermordet. Zecharia, Shalom, Pekaja und Pekach. Alles unbekannte Namen wahrscheinlich, kann man nachlesen in 2. Könige Kapitel 15. Also da geht es zu, wie heute, wie heute. Es waren sehr gefährliche und unsichere Zeiten. Ein Menschenleben war sehr wenig wert. Wie heute. Darum sind auch die Dinge, die Hosea anspricht, top aktuell. Wie zum Beispiel in Hosea Kapitel 4, die ersten drei Verse. Hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israels, ihr Einwohner von Meran. Denn der Herr erhebt Klage gegen die Bewohner des Landes. Es gibt keine Treue, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land. Nein, Fluch und Betrug, Mord, Diebstahl und Ehebruch macht sich breit. Bluttat reiht sich an Bluttat. Waren das die Nachrichten von heute Morgen, Sender Bozen? Und jetzt passt gut auf, was jetzt kommt. Das hat mich schon immer zutiefst berührt oder bewegt. Darum, wegen diesen Gründen, wegen Ehebruch, Untreue und so weiter, darum soll das Land verdorren. Jeder, der darin wohnt, soll verwelken, samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels. Auch die Fische im Meer sollen zugrunde gehen. Wow. Unglaublich. Unglaublich. Wirklich die Nachrichten von heute. Jeden Tag hören wir sie. Dass die Schöpfung zugrunde geht, weil der Mensch sie kaputt macht. Hier gibt es nur einen Unterschied, den die Welt übersieht, überhaupt nicht wahrhaben will. Nämlich mit dem Unterschied, dass es hier nicht natürlicherweise nicht von CO2 oder Mikroplastik spricht, sondern von der Umweltverschmutzung als Folge der moralischen Verschmutzung. Ja? Ein Zusammenhang, der von modernen Menschen nicht gesehen wird, wie schon gesagt. Es ist natürlich absolut richtig und gut, Frösche zu retten, aber es ist falsch, im gleichen Moment ein Kind abzutreiben. Das passt nicht zusammen. Jesus bringt es auf den Punkt. In Matthäus 15, Vers 19 sagt er, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Diebstahl, Lügen, Ehebruch und noch eine ganze Reihe von weiteren Dingen. Grenzenlose, wahnsinnige Habgier treibt den Menschen dazu, immer mehr von Gottes Schöpfung zu zerstören, um immer noch mehr Geld und Besitz zu horten. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir als Christen zugeben, dass wir das Thema des Umweltschutzes und des Bewahrens der Schöpfung sträflich vernachlässigt haben. Dabei kann jeder von uns einen Beitrag zum Bewahren der wunderbaren Schöpfung Gottes beitragen. Und das ist so wahnsinnig wichtig. Unsere Kinder und unsere Enkel sollen auch noch leben können. Wir wissen ja nicht genau, wann der Herr wiederkommt. Die Schöpfung zu bewahren und zu pflegen ist unheimlich wichtig. Wir können zum Beispiel nur ein paar Beispiele. Wir können zum Beispiel Fleisch direkt beim Bauern kaufen. Wir können Gemüse direkt auf dem Bauernmarkt kaufen. Wer einmal einen Film über Massentierhaltung angeschaut hat, der wird sich nie mehr ein billiges Fleisch im Supermarkt kaufen. Nie mehr. Aber wir haben Bauernhöfe, wo die Tiere glücklich aufwachsen, wo man gutes Fleisch und gutes Gemüse auch beim Bauern einfach direkt kaufen kann. Wir sollten unbedingt Plastik vermeiden. Es braucht ein bisschen mehr Zeit im Supermarkt, aber wenn ich so ein Faust voll Pilze sehe in so einer großen Plastikschale, dann kaufe ich das sicher nicht ein. Ich schaue bewusst darauf, dass es in Karton eingepackt ist, oder ich kaufe die Sachen einfach offen. Ich nehme einen Plastiksackerl mit oder meinen Stoffsackerl und tue das Gemüse direkt offen da rein. Es ist ganz, ganz enorm wichtig. Wir könnten mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen, wir könnten bewusst aufs Auto verzichten, nicht zu weit zu fahren. Sieh das gute Lied so nah, was willst du in die Ferne schweifen, so in dem Sinn. Und auch bei den Kleidern, also das wäre auch so ein Thema, diese synthetischen Kleider. Das ist ein Wahnsinn, wie viele Kleider gekauft werden, weggeworfen werden. Und die Kleider, die kann man fast nicht recyceln, man kann sie fast nicht verbrennen. Weniger Kleider und vor allem, das ist zum Glück immer mehr möglich, Kleider aus natürlichen Stoffen. Diese schönen Socken, die sind aus Schafwolle in Südtirol hergestellt. Ja, in der Nähe von der Volksbank gibt es dieses Geschäft, die Wundersocks. Und die sind wirklich wunderbar. Die sind so warm, so angenehm. Schafwolle. Früher, finde ich das so traurig, haben die Schäfer die Schafwolle weggeschmissen. Eine Gabe Gottes. Etwas Wunderbares. Und heute kommt man wieder zu dem zurück. Ist ein bisschen teurer, aber es lohnt sich. Lohnt sich da darauf zu schauen. Ich habe eine Hose an, die ist aus Hanf gemacht. Die ist aus Hanf gemacht. In der Toskana hergestellt. Es gibt auch Leinen. Ich habe eine Leinenhose. Es gibt nichts Angenehmeres im Sommer als eine Leinenhose. Ja? Also auch da sollten wir lernen, darauf zu schauen. Bewusst zu schauen, wo kommt es her, wie weit der Anfahrtswege. Ja? Wenn es je näher das es ist, umso besser ist es natürlich. Wer Gott liebt, kann doch gar nicht anders, als seine Pflanzen, seine Tiere, seine Schmetterlinge, die Seen und die Berge zu lieben und zu schützen. Geht gar nicht anders. Und wisst ihr was? Die Bibel redet viel mehr von diesen Themen, als wir denken. Aber weil wir so auf das Geistliche konzentriert sind, überlesen wir das. Es gibt diesen berühmten Psalm 104. Ich möchte einige Verse daraus lesen. Psalm 104. Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, sie eilen zwischen den Bergen dahin. Alle Tiere des Feldes spenden sie Trank, die Wildesel stillen ihren Durst daraus. An den Ufern wohnen die Vögel des Himmels, aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. Habt ihr schon die Amseln gehört und die Meisen? Seid ihr schon stillgestanden oder seid ihr zu hektisch und habt bewusst diesem Gesang der Vögel gelauscht und Gott angebetet dafür? Wow, wie schön, wunderbar. Aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. Du drängst die Berge aus deinen Kammern, aus deinen Wolken wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für die Menschen, die er anbaut, damit er Brot gewinnt von der Erde und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, damit sein Gesicht von Öl erglänzt und Brot das Menschenherz stärkt. Du hast den Mond gemacht als Maß für die Zeiten, die Sonne weiß, wann sie untergeht. Du sendest Finsternis und es wird Nacht, da regen sich alle Tiere des Waldes, die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie verlangen von wem? Von Gott ihre Nahrung. Strahlt die Sonne dann wieder auf, dann schleichen sie heim und lagern sich in ihren Verstecken. Nun geht der Mensch hinaus an sein Tagewerk, an seine Arbeit bis zum Abend. Und jetzt merkt man, wie der Psalmist, wow, er ist so erfüllt von der Schöpfung, von der Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung. Herr, wie zahlreich sind deine Werke! Mit Weisheit hast du sie alle gemacht und die Erde ist voll deinen Geschöpfen. Ich liebe diesen Psalm. In Markus 6, Vers 43, da steht auch so ein Vers, nachdem Jesus die Brotvermehrung gemacht hat. Und da steht im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium, als die Jünger die Reste der Brote und auch die Fische einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Wir hätten ja sagen können, mach Jesus kann mit dem Finger schnipsen und da kann er wieder ein paar tausend Tonnen Brot und Fische herstellen. Nein, sie haben die Fische und die Brote eingesammelt. Haben sie nicht weggeworfen. Ja? Es ist wirklich schlimm, wie viele Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden in unseren Ländern. Das ist erschreckend. Und auch da sind wir als Christen herausgefordert, bewusst mit den Lebensmitteln, die wir von Gott bekommen, bewusst umzugehen. Und jede Verschwendung von Lebensmitteln und auch von anderen Dingen zu vermeiden, sollten wir unbedingt darauf achten. Auch hier gilt das Motto vom letzten Themengottesdienst: Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Und noch ein Vers aus der Heiligen Schrift in Bezug auf Umwelt und Schöpfung. Ein Vers, der wirklich unter die Haut geht. Aus Offenbarung 12, Vers 18. Wer es nicht glaubt, soll es nachlesen. Da steht: Die Zeit ist nun gekommen, spricht der Herr, alle zu verderben, die die Erde verderben. Die Zeit ist gekommen, alle zu verderben, die die Erde verderben. Offenbarung 12, Vers 18. Wir können nicht überleben ohne Insekten. Wir können nicht überleben ohne Bienen. Hängt alles so perfekt zusammen. Und es sterben so viele Tiere. Und so viele Insekten verschwinden einfach. Und die kommen nicht mehr wieder. Also es geht schon dem Ende entgegen. Aber das heißt nicht, dass wir, ja, ist eh vorbei, also kommt es dann immer drauf an. Nein, niemals. Da sollten wir als Christen wirklich aufwachen und Umweltschutz, Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und Bewahren der Schöpfung sind also zutiefst christliche und biblische Angelegenheiten. Eindeutig. Gott hat alles wunderbar gemacht. Lasst uns mehr darüber nachdenken, darüber sprechen und handeln und auch lernen. Gott bewusst als Schöpfer aller Dinge anzubeten. Gott anzubeten für seine schönen Vögel, die uns mit dem Gesang erfreuen, für die Insekten, für die Blumen, für Bäume, für das Wasser, ja, das uns gerade fehlt im Moment. Ja, wir beten um Regen. Wir nehmen es so selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Beten wir Gott an als den Schöpfer von uns selbst. Du hast mich wunderbar gemacht, sagt David. Wir gehen weiter. Götzendienst ist etwas, was von allen Propheten immer wieder verurteilt wird. Ja? Götzendienst. Zurück zum Hosea. Im Vers 7 von Kapitel 4 steht: Je mehr sie wurden, umso mehr sündigten sie gegen mich. Ihre Ehre tauschten sie ein gegen Schande. Was heißt das? Ihre Ehre tauschten sie ein gegen die Schande. Gott zu kennen, diesen Schöpfer von Himmel und der Erde, der alles so perfekt gemacht hat und seinen perfekten Körper gegeben hat. Gott zu kennen und zu lieben, ihn bekannt zu machen, ihn anbeten zu dürfen, das ist unsere größte Ehre und Würde. Das heißt Mensch sein. Das lässt uns aufleben und strahlen. Man sieht ja so Menschen, die sind so traurig und verbittert und voller Angst. Und man merkt richtig, sie kennen diesen Gott nicht. Sie sind versklavt. Gott zu kennen ist unsere Ehre. Götzen dagegen, was auch immer für Götzen es gibt auf dieser Erde. Heute schauen sie vielleicht anders aus, aber sie sind gar nicht so viel anders wie damals. Götzen dagegen entehren uns, entwürdigen uns. Sie machen uns zu Sklaven der Sünde und des Bösen. Ja? Hosea benutzt verschiedene Ausdrücke dazu. Und ich finde es genial, wie er das so zynisch und sarkastischer sagt. Im Vers 12 zum Beispiel steht, 4 Vers 12, es befragt sein Götzenbild aus Holz. Von seinem Stock erwartet es Antwort. das, wenn ich jetzt dieses Holz, diese Jahrringe befragen würde, meine Zukunft herauslesen wollte daraus. Also da geht es um Wünschelruten, um Pendeln, es geht um magische Gegenstände, von denen wir Antwort und Schutz erwarten, wie dumm. Aber statt Schutz werden wir von dämonischen Mächten abhängig und bekommen es am Ende erst recht mit der Angst zu tun. Hosea nennt diese Götzen unflat. Er nennt sie nichtige Götzen, Nichtsnutze, Abscheulichkeiten, Gräuel. Also klare, deutliche Worte. Paulus sagt dazu im Römerbrief, die Menschen beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Ja. Wir sollen nicht die Bäume anbeten. Wir sollen nicht die Blumen anbeten oder die Insekten. Versteht ihr den Unterschied zu dem, was ich vorhin gesagt habe? Wir beten Gott an für die Blumen, für die Sterne. Wir befragen Gott um Rat, nicht die Sterne. Das ist viel logischer. Er hat ja alles geschaffen, er weiß alles. Und das ist oft sehr nahe beieinander. Das ist auch so eine Art Götzendienst, dass man jetzt einfach nur noch die Tiere und nur noch die Pflanzen und nur noch weiß ich, was retten will, ja? Und Gott dabei komplett vergisst. Die Menschen beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Besser kann man es nicht ausdrücken. Der Paulus hat so gute Art, Sachen auf den Punkt zu bringen. Moderne Götzen heute, was könnten denn moderne Götzen heute sein? Dass Mann, Frau unter allen Umständen, Erfolg, Wohlstand, ein Haus, Ansehen, Macht, und ganz viel Ehre von den Menschen suchen. Wir wollen im Mittelpunkt stehen. Wir wollen angebetet werden von den anderen. Bewundert werden. Ich bin der Größte, ich bin der Beste. Das könnten so moderne Götzen sein. Auch ein Auto kann ein Götze werden. Oder was das auch immer ist. Was du am Morgen am ersten denkst und am Schluss, bevor du einschläfst, das könnte dein Gott sein oder eben dein Götz. Ja? Und dabei ist es völlig egal, auf diesem Streben nach Erfolg, Luxus und Ansehen und Ehre und Würde, ist es völlig egal, wenn andere Menschen oder eben die Umwelt mit Füßen getreten und zerstört werden. Das ist völlig egal. Hauptsache ich. Da können wir nur beten, jeder für sich selber. Ich muss sagen, gar niemand anders denken als an mich selbst. Nur an mich selbst. Herr, prüfe mein Herz. Zeige du mir meine Götzen. Zeige mir, wo etwas zu wichtig ist, neben dir. Und hilf sie mir vom Thron zu stoßen. Du allein sollst mein König sein. Und auf dem Thron meines Herzens sitzen. Das gibt mir Würde und Lebensfreude. Das ist Lebenssinn. Wir gehen weiter, wir schauen noch ein paar besondere Verse aus Hosea an, zum Beispiel Hosea 5, Vers 15. Da sagt der Prophet im Namen Gottes, ich, damit ist Gott gemeint, ich gehe weg, ich kehre an meinen Ort zurück und ich warte, bis sie mich schuldbewusst suchen. Bis sie in ihrer Not wieder Ausschau halten nach mir. Ich finde das ein genialer Vers. Gott wartet auf dich, ohne dich zu bedrängen. Er hat Geduld, er zieht sich zurück. Er geht einen Schritt zurück. Er drängt sich nicht auf. Du hast die Freiheit. Manchmal sage ich, Gott, du hast uns zu viel Freiheit gelassen. Es wäre gut, wenn er uns ein bisschen manchmal mehr am Zügel nehmen würde. Aber er weiß, was er tut. Er macht keine Fehler. Er gibt uns die Freiheit. Er bedrängt uns nicht. Er zwingt uns nicht. Darum sollten wir es auch nicht tun, untereinander. Und dann heißt es, er wartet, bis sie mich schuldbewusst suchen. Bis sie in ihrer Not wieder Ausschau halten nach mir. Und das ist ja unser Gebet heute. Ja. Dass durch diesen Nöten und Leiden die Menschen wieder nach Gott fragen. Dass sie umkehren, dass sie ihn suchen. Das sollte unser tägliches Gebet sein. Rette du Menschen, brauche mich dazu, um andere Menschen zu dir zu führen. Auch die Verse 1 und 2 aus Kapitel 6 passen sehr gut dazu. Da steht, kommt, wir kehren zum Herrn zurück. Er hat Wunden gerissen. Er wird uns auch heilen. Er hat verwundet. Er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen gibt er uns das Leben zurück. Am 3. Tag richte er uns wieder auf. Und wir leben vor seinem Angesicht. Also 2 Tage, 3 Tage aufrichten. Ich denke da schon an Ostern. Am 3. Tag ist der Herr auferstanden. Ja? Verse, die uns Mut machen, auf Gott zu vertrauen. In all dem Wahnsinn, in allen Sünden, in allem Bösen könnte man schon verzweifeln. Aber wie eben Habakuk, was der Hans schon genommen gelesen hat, ich will mich freuen, aber ich will mich freuen am Herrn. Gott wartet geduldig, er will uns retten, er kann uns retten, er kann uns helfen. Ganz besonders ist auch Vers 6 aus Kapitel 6. 6 Vers 6. Ein ganz besonders wichtiger Vers. Also wir sehen, die kleinen Propheten sind ganz große Propheten. Gott hat durch sie gesprochen. Da steht ein Vers, den hat Jesus 2-mal im Neuen Testament zitiert. Leben will, Liebe will ich, nicht Schlachtopfer. Gottes Erkenntnis statt Brandopfer. Das steht in Matthäus 9, 13 und in Matthäus 12, Vers 7. Ja? Das lesen wir. Matthäus 9, 9 bis 13. Das lohnt sich, das anzuschauen. In welchem Zusammenhang hat Jesus das gesagt? Liebe will ich, nicht Schlachtopfer. Gottes Erkenntnis statt Brandopfer. Wir schlagen Matthäus 9 auf. Matthäus 9, 9 bis 13. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder, Kleinkriminelle, aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer, die religiösen Führer, die Priester das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? So von oben herab, eben auch wieder die eigene Ehre, Stolz, Abschaum der Gesellschaft. Jesus zitiert Hosea. Jesus hörte es und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Die Logik ist so verblüffend, Jesus hat. Darum lernt, was es heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Barmherzigkeit war ja die Jahreslosung, dass Gott barmherzig ist, barmherzig. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Jesus zitiert Hosea. Und dann gibt es noch so verschiedene andere Sachen, die wir noch kurz anschauen, bis zum Schluss noch eine topaktuelle Prophetie, die auch da drin steht. Die Frage, warum lässt Gott es zu? Warum lässt Gott es zu? Der Krieg in der Ukraine und dessen Zell und so. Warum lässt Gott es zu? Wir selber geben die Antwort. Wir Menschen selber gehen durch unsere Taten, durch unser Handeln, geben wir selber die Antwort. Und das finde ich auch wieder so verblüffend, wie klar die Bibel, wie deutlich das ist. Ja? Also wir lesen 7, Vers 2, Hosea 7, Vers 2. Sie bedenken nicht, dass ich all ihr böses Tun im Gedächtnis behalte. Jetzt werden sie umringt, umzingelt von ihren Taten, die mir vor Augen stehen. Hm? 9, Vers 7. So große Anfeindung zeigt, wie groß deine Schuld ist. So große Anfeindung zeigt, wie groß deine Schuld ist. 10, Vers 6. Israel geht an seinen eigenen Beschlüssen zugrunde. Und 13, Vers 13. Ihr aber habt Schlechtigkeit eingepflügt. Schlechtigkeit ausgestreut. darum habt ihr Verbrechen geerntet. Und der Paulus sagt in Galater 6, Vers 7, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. So einfach ist das. Ja? Traurig, aber wahr. Man kann nur eine Gegenfrage stellen. Warum, oh Mensch, lässt du es zu? Warum lassen wir es zu? Das ist die andere Frage. Jetzt zum Schluss. Eine topaktuelle Prophezeiung in Kapitel 10, Vers 8. Das ist auch wieder sehr aufwühlend. Aber wir wollen auch diese Verse im Hinterkopf behalten, dass Gott vergibt, dass er gnädig ist, haben wir gelesen. Aber da steht ein Vers, der noch aussteht. Aber das wird kommen. Und wir sehen, wenn es so weitergeht. Da steht, verwüstet werden die unheilvollen Kulthöhen. Diese Sünde Israels. Dornen und Disteln überwuchern ihre Altäre. Und dann kommt's. Dann wird man zu den Bergen sagen, deckt uns zu und zu den Hügeln, fallt auf uns, fällt auf uns. Und wisst ihr, wo das steht? Wir schlagen nach, steht in der Offenbarung. So eine Offenbarung 6, Vers 12. Und ich sah, 12 bis 17, und ich sah, das Lamm öffnete das sechste Siegel. Heute wird ja viel darüber diskutiert, welches Siegel, welche Posaune jetzt gerade. Da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein, sehr vorsichtig. Das Lamm öffnete das sechste Siegel. Da entstand ein gewaltiges Beben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand und der ganze Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen herab auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Früchte abwirft, wenn ein heftiger Sturm ihn schüttelt. Der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt, und alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle weggerückt. Und die Könige der Erde, die Großen und die Heerführer, die Reichen und die Mächtigen, alle Sklaven und alle Freien, verbargen sich in den Höhlen und Felsen der Berge. Sie sagten zu den Bergen, fällt auf uns. Zitat aus Hosea. Sie sagen zu den Bergen, fällt auf uns und verbergt uns vor dem Blick dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn groß ist der Tag, denn der große Tag ihres Zornes ist gekommen. Wer kann da bestehen? Ja, bestehen kann der, der eben dieses Lamm zur Zuflucht gemacht hat, der ein Kind Gottes ist, der Jesus lieb hat und der ihm nachfolgt. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, euch ein bisschen neugierig zu machen. Es ist immer so, auch bei Hosea und den kleinen Propheten, sie haben uns viel mehr zu geben, als wir meinen. Wir vernachlässigen sie. Aber kostbare Schätze sind meistens, wenn nicht immer, sehr tief verborgen. Es braucht viel Liebe, viel Hingabe und Zeit, sie zu entdecken, zu erforschen und auszugraben. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Und ich wünsche euch diese Liebe, diesen Hunger und dieses Forschen, dieses Lesen, dieses Graben. Und gerade in der heutigen Zeit, das merken wir ja, so viele Stimmen, so viele Irrlehren. Jesus warnt uns vor der Verführung. Ist es so wichtig, die Heilige Schrift wirklich gut und immer besser zu kennen. Ich bete noch. Ich will dir danken, Herr, die loben und die preisen. Und dir wirklich bitten um deinen Segen, um deine Gnade, um deine Hilfe. Gib uns ein offenes Herz und offene Augen. Zeig uns die Götzen. Hilf uns, sie wegzudienen in deinem Namen. Mögest du unser König sein, unser Herr, der in uns lebt, der uns regiert. Hilf uns, die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die Berge, einfach alles zu lieben, auch zu sehen, hinzuhören, stillzustehen, deine Schöpfung zu bewundern und die dafür umzubeten. Ich bitte, dass du jeden Einzelnen von uns segnest, der jetzt diese Worte fast im Wort gehört hat. Erfülle uns mit deinem Geist, segne uns, schenk uns deinen Frieden und deinen Schutz in diesen kommenden Tagen. Danke für deine Gegenwart, Herr. Amen.